Dritter Advent, jeder kann es lesen. Wir wissen, dass die Adventszeit in diesem Jahr besonders kurz ist. Und ich habe mir gedacht, wir werden uns heute mal ein bisschen schön auf Weihnachten vorbereiten. Der Gedanke, den ich so bewegt habe, ist der, wenn wir dann die Weihnachtsgeschichte lesen, in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen, wollte ich uns ein bisschen Wissen mitgeben. Manches werden wir vielleicht anders lesen und verstehen. Ich will euch dazu mitnehmen in die Gegend von Bethlehem. Das ist also das Foto hier vorn. Ihr müsst euch vorstellen, man steht am Stadtrand von Bethlehem auf einem erhöhten Fleck und schaut nach Osten. Das ist die Umgebung, die man da sieht. Das Foto ist aufgenommen Mitte Oktober. Die Sommersonne hat das Gras vertrocknen lassen. Und wir sehen jetzt die typisch hügelige Umgebung dort. Damals, zur Zeit Jesu, eine sehr, sehr fruchtbare Umgebung. Hier könnten die ertragreichen Felder des Boas gelegen haben. Nicht umsonst heißt Bethlehem, frei übersetzt, Brothausen. Das war fruchtbares Land. Da ist viel gewachsen. Die Leute konnten sich selbst versorgen. Das ist übrigens auch die Gegend, die der junge David wie seine Westentasche kannte. Hier hat er die Herden seines Vaters gehütet. Sie vor wilden Tieren beschützt. Und hier in dieser Gegend ist er, der unbedeutendste Sohn der Familie vom Propheten Samuel, zum König gesalbt worden. Das also gehört alles so ein bisschen hier in diesen Raum, den wir hier sehen. Rund 1000 Jahre später bewirkt der allmächtige und allwissende Gott ein Gebot, das der Kaiser Augustus erlassen muss, in dessen Folge Josef und Maria genau zum Zeitpunkt der Geburt ihres ersten Sohnes hierher kommen müssen. Bethlehem. Wir wollen miteinander in diesen Minuten jetzt auch über die Zeit nachdenken, in der das geschehen ist. Es war die Zeit, in der in Israel das Gesetz galt, in der es darum ging und in der die Priester und die Verantwortlichen für den Tempeldienst größten Wert darauf gelegt haben, das Gesetz genauestens zu erfüllen. Eine Zeit, in der eine Symbolik das alles durchdrungen hat, mit der es sich lohnt, tatsächlich zu beschäftigen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da ein paar Beispiele zu sagen, vielleicht bei anderer Gelegenheit einmal. Heute wird diese Gegend mit ihren vielen Grotten, Höhlen, den Besuchern als die Hirtenfelder gezeigt. Also genau die Gegend, wo sich die ehemaligen Schafherden befunden haben, der Einwohner von Bethlehem. Während der Wintermonate, wenn es viel regnete, könnten die Herden in einer von den vielen Höhlen Unterschlupf finden, die es hier in der Gegend gibt. Und wenn es nicht regnete, könnten sie draußen auf den frischen grünen Wiesen weiden. Bestes Land. Natürlich wussten die Hirten, im Ernstfall, wenn ein Regenguss aufzog, wo die nächste Höhle war und wo sie mit ihren Schafen hingehen mussten. Neben diesen Höhlen, die als Ställe und als Unterschlupf gebraucht wurden, gab es andere, die wurden verwendet in Zusammenhang mit Begräbnissen. Das lief also so ab, wenn jemand in Bethlehem starb, dann wurde sein Körper aus der Stadt gebracht und in eine solche Höhle transportiert. In diesen Höhlen gab es Wandnischen und in diesen Wandnischen wurden Stoffstreifen aufbewahrt, sehr lange Stoffstreifen. In dieser Höhle wurde der Verstorbene gleich in diese Stoffstreifen eingewickelt und dann zu einem Begräbnisfeld transportiert und bestattet. Und zwar natürlich naheliegend, dass in diesen Höhlen, die dafür vorgesehen waren, auch jede Menge solche Stoffstreifen vorrätig waren. Die lagerten dort in Wandnischen und wenn sie gebraucht wurden, waren sie schnell verfügbar. Und weil ich gerade von den Stoffstreifen spreche, noch eine Bemerkung, ehe wir dann einige Verse aus der Weihnachtsgeschichte lesen. Wenn wir in der Weihnachtsgeschichte von Windeln lesen, dann steht dort der griechische Begriff Spargano. Spargano. Das bedeutet Windel. Im griechischen Text ist es aber grammatisch verändert. Da heißt es espargonomenon. Und wenn man das übersetzt, dann kommt man gar nicht so sehr zuerst auf den Begriff Windel, sondern eher auf etwas Eingewickeltes, auf Wickeln, Einwickeln oder eben auf diese langen Stoffstreifen, die für Verstorbene verwendet wurden, um diese einzuwickeln. Und jetzt ist es soweit, und ich lese uns einige Verse aus der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, ich kürze das ab, weil heute noch nicht Weihnachten ist. Ich lese ab Vers 6. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Wir reden von Maria und von ihrem Verlobten Josef. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, so, die haben wir schon nicht mehr im Bild, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und jetzt kommt der Vers, den wir besonders hören wollen. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ich will eine zweite Bemerkung zu diesem Text noch vorab machen, ehe wir dann tiefer einsteigen. Die Vorstellung von einer erfolglosen Herbergssuche, die in unseren Weihnachtsspielen immer wieder thematisiert wird, von dem hartherzigen Herbergswirt, der irgendwie die Arme in den Hüften gestemmt hatte und eben keinen Platz fand und dieses junge Paar erbarmungslos wegschickte. Für diese Vorstellung findet sich im Bericht von Lukas kein Hinweis. Könnt ihr in Ruhe nochmal danach suchen. Und als wir dort waren, unsere Reiseleiterin Lea, die hat das auch mit Befremden aufgenommen. Die hielt eine solche Abweisung in der Kultur des Nahen Ostens für unmöglich. Eher rückt man zusammen und macht noch Platz, damit noch jemand unterkommt. Das wäre das Übliche. Und der griechische Originaltext des Lukas erlaubt auch diese Deutung. Wenn dort von Gastzimmer oder Herberge, das ist übrigens dasselbe griechische Wort, die Rede ist, dann könnte das auch bedeuten, dass Josef und Maria als Gäste unter vielen bei ihren Verwandten unterkamen, irgendwo noch eine Lücke, ein Loch gefunden haben, wo sie schlafen konnten. Aber, dass es eben keinen Raum gab, wo eine ungestörte Entbindung stattfinden könnte. Und wenn wir uns diese Situation vorstellen, dann wird uns deutlicher und verständlicher, was geschehen ist. Josef und Maria mussten unter Zeitdruck eine Möglichkeit, eine Räumlichkeit finden, wo ihr Kind zur Welt kommen könnte. Und wegen der vielen Gäste in Bethlehem fand sich nur eine solche Höhle, die als Stall oder eben zur Zeit auch als Grabhöhle verwendet wurde. Und so kam das Jesuskind unter unwürdigsten Umständen zur Welt. Übrigens, der Text bei Lukas enthält auch keinen Hinweis auf eine helfende Person. Maria selber wickelte den Körper ihres neugeborenen Babys in solche Tücher ein, die in der Höhle schon vorhanden waren. Also in Leichentücher. Und so wie eine Mumie eingepackt, blieb das Baby warm. Ich habe gelesen, dass so die äußeren Glieder gestreckt wurden, die inneren Organe geschützt. Und dass es noch heute in einigen Ländern im Nahen Osten üblich ist, die Babys so zu wickeln. Lukas berichtet uns dann weiter, dass sie es in eine Futterkrippe legt. Und da sind wir beim nächsten erstaunlichen Zeichen dieses Textes. Das Wort für Krippe, das griechische Wort für Krippe, Phatne, kann man auch mit Futtertrog übersetzen. Oder sogar mit Behausung für Tiere. Irgendeiner Stelle neben dem Haus, wo die Tiere versorgt wurden. Das heißt, der erste Liegeort des Jesuskindes könnte also eine solche Erzgebirgskrippe, wie wir sie uns vorstellen, durchaus auch nicht gewesen sein, sondern eben ein in Fels gehauener Futtertrog, eine Wandnische, aus der sonst die Tiere gefressen haben. Stört ein bisschen unsere Romantik von Weihnachten, ne? Deshalb auch eine Woche vorher. Noch in der gleichen Nacht lässt Gott die Nachricht von der Geburt seines Sohnes den Hirten in der Nähe verkündigen. Und die beschließen umgehend, das Jesuskind zu suchen. Und damit sie es finden, bekommen sie zwei Zeichen genannt. Das erste Zeichen, das Kind, das ihr finden müsst, ist in Windeln gewickelt. Das zweite Zeichen, es liegt in einer Krippe oder eben in einem Futtertrog. Klar war so viel, eine Krippe stand damals nicht in einem Wohnraum. Das war ein deutlicher Hinweis auf einen Stall oder eben eine Unterkunft für Tiere. Nun, ein neugeborenes Baby in einem Stall, das war sicher schon Zeichen genug. Dazu kommt der Hinweis auf Windeln. Und auf den ersten Blick muss man sich fragen, ist das ein Zeichen? Ist nicht jedes Baby in Windeln gewickelt? Das löst sich auf, wenn wir Windeln ebenso übersetzen wie vorhin angedeutet und wie es Arnold Fruchtenbaum in seinem Buch Das Leben der Messias auch tut. Wenn wir Windeln als eben solche Stoffbahnen übersetzen, in die man Tote einzuwickeln pflegte. Einen ersten Gedanken an dieser Stelle. Ist uns aufgefallen, dass das Jesuskind an seinem ersten Tag in die gleichen Tücher eingewickelt worden ist, wie es an seinem letzten Tag werden wird? Wir wissen von Josef von Arimathäa, der neue Leinwand kaufte und den Leib des Herrn eingewickelt hat. Für mich war das ein starker Hinweis, dass eben dieses Kind, von dem wir reden, im Unterschied zu allen anderen Kindern nicht geboren worden ist, um ein gutes Leben zu haben, sondern dass er geboren worden ist, um zu sterben. Wollen wir uns in dieser Weihnachtszeit das auch immer wieder bewusst machen, dass er gekommen ist, letztlich um zu sterben? Dass es nicht um ein romantisches Fest für uns ging, sondern dass es die Realität, die grausame Realität des Gesetzes war, für Sünde muss gestorben werden. Das erste Zeichen an die Hirten, in Windeln gewickelt, macht genau diesen Auftrag an seinem ersten Lebenstag schön deutlich. Noch deutlicher wird diese göttliche Bestimmung, wenn wir uns mit einer weiteren Situation in Bethlehem befassen. Und dazu lese ich uns noch einen Vers, diesmal aus dem Propheten Micha. Dort den Vers 4, im Kapitel 4, den Vers 8. Da heißt es, und du, Herdenturm, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Der Prophet Micha, der rund 850 Jahre vor der Geburt Jesu Bethlehem schon als Geburtsort vorhergesagt hatte, teilt uns hier ein weiteres Detail aus der Umgebung von Bethlehem mit. Er erwähnt einen Herdenturm. Und ich habe nachgelesen bei Dr. Erez Zoref, als Präsident des Israel College of the Bible in Netanya, schreibt dazu, Überreste dieses Turms, dieses Herdenturms, sind bis heute ungefähr 1,5 Kilometer östlich von Bethlehem noch sichtbar. Eine Menge weiterer Türme gab es damals auch noch, alle in diesem Gebiet. Und es erhebt sich die Frage, was sollen Türme auf Weiden? War keine Grenze in der Nähe. Was waren das für Türme? Was war die Aufgabe dieser Türme? Warum haben die Menschen das gemacht? Die Antwort ist höchst interessant. Wir müssen dazu wissen, dass zur Zeit Davids schön für den Opferdienst in Stiftshütte und Tempel Schafe und Lämmer gebraucht wurden, immer wieder neu. Und dass David der den Herrn liebte, um die guten Bedingungen in seinem Heimatort Bethlehem wissend, die Tiere für den Tempel in Bethlehem hat weiden und von dort höhlen lassen. Er hat sogar das Anwesen seines Vaters teilweise dazu verwendet, diese Opferlämmer zu weiden oder weiden zu lassen. Das heißt, die Schafe in Bethlehem, die Schafe, die die Hirten in der Weihnachtsgeschichte gehütet haben, waren keine gewöhnlichen Nutztiere. Sie waren weder zur Fleischgewinnung noch zur Wollgewinnung noch für irgendetwas anderes gedacht. Sie waren ausschließlich für die Opfer in Jerusalem bestimmt. Als solche Opfertiere bedurften sie der ganz besonderen Fürsorge während der Aufzucht. Wir wissen, diese Opfertiere mussten makellos sein, koscher. Sie durften keine gebrochenen Knochen haben. Und deshalb bewachte man die Herden ständig, Tag und Nacht. Auf dem Boden, von den Türmen aus. Und nun lesen wir, dass in der heiligen Nacht die Hirten diese wichtige Aufgabe zurückstellten, um das wahre Lamm Gottes zu suchen. Spricht es zu uns? Sie lassen die Opferlämmer stehen und suchen das wahre Lamm Gottes, das zum Opfergang bestimmt ist, vom ersten Tag an. Das muss doch ein ungleich wertvolleres Lamm sein, wenn sie ihre Tiere stehen lassen. Ein ungleich wertvolleres Opfer. Wir müssen noch einmal in die Gepflogenheiten der damaligen Zeit eintauchen. Wenn jetzt ein solches Opfertier benötigt wurde, weil vielleicht das Passafest nahte, dann geschah Folgendes. Die rabbinische Tradition sagt, dass ein Priester von Jerusalem zu Fuß nach Bethlehem ging, dauert ungefähr 2,5 Stunden oder weniger, dass er auf einem solchen Turm sich ein Opfertier aussuchte, makellos natürlich, aber es dann nicht einfach mitnahm, denn dieser Weg wäre viel zu gefährlich gewesen. Wenn er das Schaf hätte einfach mitgenommen, geführt, am Strick oder wie auch immer, wenn es gestürzt wäre, wenn es sich unterwegs verletzt hätte, das Opfer wäre nicht möglich gewesen. Also wurde folgendermaßen verfahren. Ein solches ausgewähltes Opfertier wurde in eben diese Stoffbahnen, die in den Höhlen für Leichen verwendet wurden, eingewickelt, damit es sich nicht mehr verletzen konnte, und es wurde in einen Futtertrog gelegt. Und in diesem Futtertrog lag es, bis es abgeholt und nach Jerusalem zum Tempel getragen wurde. Das war rabbinische Praxis. So genau nahm man die Opferriten, Vorschriften damals. Für mich immer wieder ergreifend. So, und jetzt haben wir die vom Engel genannten Zeichen gehört. Und wenn wir die in die Fachsprache der Hirten übersetzen, dann wird eine so tiefe Wahrheit deutlich, die sich dem Leser der Weihnachtsgeschichte eben nicht sofort erschließt. Und auch mir, und es sei ja gesagt, erst vor wenigen Tagen, erst in diesem Jahr. Unmittelbar nach der Geburt wickelte Maria den Sohn Gottes in die Tücher ein, die ihn als Opferlamm kennzeichneten. Und sie legte ihn an einen Platz, an dem sonst die für den Weg nach Jerusalem vorbereiteten Opfertiere lagen. Und nun wüsste ich gerne, was in den Köpfen der Hirten vorgegangen ist, als sie dieses Bild gesehen haben. Sie wussten ja, wie die Opfertiere dort lagen, für was die bestimmt waren, was ihr Weg war. Ich wüsste gerne, ob sie verstanden haben, dass dieses Kind das Opfer für die ganze Welt sein sollte. Dass es auch für sie sterben würde. Ich wüsste gerne, ob sie ihre Herzen bewegt hat. Wir lesen für meine Begriffe viel zu wenig davon. Nur diesen einen Satz. Lukas 2, Vers 20. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Sie priesen und lobten Gott. Waren es diese beiden vielsagenden Zeichen, die die Hirten darauf gebracht haben, die mithalfen, ihr Herz und ihren Mund zu öffnen? Das Bild hier, das zeigt ein Gemälde, das in einer Kapelle zu sehen ist, die sich ganz nah bei den Hirtenfeldern befindet, eine franziskanische Kapelle dort. Vielleicht dürfen wir uns ja den Rückweg der Hirten zu ihren Herden ungefähr so vorstellen. Ergriffen von dem, was sie gesehen haben. Freudig, jubelnd über den Retter, der gekommen ist, von dem die Engel gesprochen hatten. Und nun habe ich noch zwei Fragen. Sprechen diese Zeichen an die Hirten auch zu uns? Öffnen sie dein Herz? Bewegen sie deinen Mund? Wir wissen heute viel mehr von dem Opfergang dieses Gottessohnes. Vor uns stehen weitere Zeichen. Es sind auch zwei, die uns an seinen Opfergang erinnern. Wenn wir Brot und Wein nehmen, wenn wir uns darauf vorbereiten, ist Gelegenheit, jubelnd vor ihm zu erscheinen, so wie wir es hier sehen. Ergriffen, dankbar, mit seinem Lob im Mund. Willst du deinen Dank mit ausdrücken? Jetzt ist Zeit. Wir wollen vorher ein Lied singen, es ist Lied Nummer 519. Tief neigt der Himmel sich zu Armen, Immanuel wollt sich uns nahen.